allerseits. Wir haben am Montag über Alpha-Beta-Suche gesprochen und wir erinnern uns, das Ganze dreht sich um suchbasierte Spielelöser und unterscheidet sich im Wesentlichen von der allgemeinen Suche dadurch, dass wir eben einen Gegner haben. Gegner, der versucht, den Vorteil des Spielers zu minimieren. Wir haben uns das angeguckt und die offensichtliche Verallgemeinerung dieser ganzen Suchstrategie-Geschichten war, dass wir Minimax eingeführt haben. Minimax, was immer abwechselt zwischen den beiden Spielern. So diese Art von Spielen hatten wir uns ausgesucht. Und wo immer maximiert wird, minimiert wird, maximiert wird. Und wir hatten uns auch angeguckt, dass man keine Chance hat, die Spiele durchzuspielen, außer für sowas wie Tic-Tac-Toe. Und dass man deswegen irgendwie wiederum Heuristiken braucht, nur dass wir dieses Mal die Evaluationsfunktionen genannt haben. Ansonsten hat sich Minimax vollkommen erhalten. Und Alpha-Beta-Suche ist im Wesentlichen ein kleiner, cleverer Kunstgriff, mit dem wir es uns erlauben, etwa doppelt so weit die Suchräume zu durchforsten. Und die Idee von Alpha-Beta-Suche ist ganz einfach im Prinzip. Wir haben uns zuerst mal nur den Fall von Max angeguckt, also deswegen Alpha-Suche und nicht Alpha-Beta-Suche. Aber natürlich ist das alles immer dual und man kann es, was man für Max machen kann, kann man für Min machen und sollte man natürlich auch. Und die Idee war einfach, wenn wir diesen Minimax-Baum durchsuchen und wir haben hier irgendwo einen Min-Wahlwert von n und später finden wir einen kleineren Min-Wahl von n, von Min-Wert, dann können wir sehen, aha, wir würden hier, weil es da kleiner ist, würden wir nie hinkommen, weil wir uns da schon anders entschieden haben. Okay? Das ist einfach so eine Art Look-Ahead. Und diese Idee nutzen wir einfach ganz konsequent aus. Okay? Eine klassische Algorithmen-Optimierung, dass man einfach sieht, dass man gewisse Dinge nicht zu tun braucht, weil sie das Ergebnis nicht verändern. Gut. Da haben wir das immer wieder durchgespielt und hatten gesehen, dass wir hier, ja, weil wir hier wissen, dass Min das Ergebnis auf 2 runterdrücken kann, wissen wir, dass wir die anderen gar nicht mehr berechnen müssen, weil wir uns hier schon für die 3 entscheiden werden, weil wir hier höchstens eine 2 kriegen. Da könnte noch eine 1 kommen oder eine 0 kommen oder was weiß ich. Ja? Aber das interessiert uns alles gar nicht, weil wir wissen, wir können es schon besser machen hier mit der 3. Okay? Das heißt, wir merken uns den sogenannten Alpha-Wert, der Wert, über den wir drüber kommen müssen, damit es sich lohnt zu explorieren. Und wir sehen das nach einer, dass wir hier einen Alpha-Wert von 3 kriegen und dann an der kritischen Stelle sehen, dass wir da nicht drüber kommen und deswegen nicht das nicht mehr zu explorieren brauchen. Ja. Das ist ein Fehler. Sie können sich vorstellen, dass ich sehr, sehr viel Copy and Paste gemacht habe, um diese Bäume zu erzeugen. Ja, und so weiter. Ja. Das ist die Hauptidee, und wenn Sie die begriffen haben, ist alles andere praktisch zwangsläufig. Es gibt 2 Ideen, Einmal, der Max kann seinen Suchraum trimmen, indem er sich diesen Alpha-Wert behält. Und das Offensichtliche ist, dass man im dualen Fall dann auch sich den, naja, was wohl, Beta-Wert für den Min-Wert merkt. Und im Prinzip ist das auch schon alles. Ja, wenn man sich zurückerinnert an den Minimax-Algorithmus, kommt eigentlich nur jeweils immer diese beiden Zahlen und diese beiden Zahlen dazu. Ja, merket ihr den Wert? Und wenn du außerhalb des Intervalls, das uns interessiert, des Alpha-Beta-Intervalls bist, dann mach halt nix. Und das mach halt nix ist genau das, was wir wollen. Hausaufgabe wird sein, sich das mal für mehr Spieler, zum Beispiel 3 Spieler, zu überlegen. Ja? Und das ist relativ straightforward. Das können Sie. Aber in diesem Zug versteht man dann wirklich, was man was in der Vorlesung dran kann. Okay, und dann hatten wir das Beispiel. Hier haben wir dieses Intervall von Minimax. Und sehen, dass wir sparen können. Ja, da sieht man auch ganz schön, wie sich die Werte immer hoch und runter propagieren. Und hier habe ich die rechte Seite so ein bisschen erweitert, um zu zeigen, dass sich je weiter man runtergeht, natürlich die Ersparnisse multiplizieren. Ja? Und wenn man sich das Ganze wirklich überlegt, dann sieht man, dass man maximal sozusagen die Suchtiefe verdoppeln kann, weil man aus Max-Sicht immer letztlich, wenn man Glück hat, den Min-Wert sozusagen nahezu ohne Wahl machen kann. Ja, wenn man also in dieser Situation, das ist auch schon relativ typisch, ja, man muss hier am Anfang so ein bisschen vorstellen, muss man explorieren, ja, damit man auf den jeweiligen Alpha-Wert kommt. Und wenn der Alpha-Wert gut genug ist, dann verschwindet die Wahl für die weiteren Kinder. Und in der Praxis ist es so, und das muss man sich immer überlegen, hier bei diesen ganzen Bäumchen, die ich hier an die Tafel male, die sind absolut fehlleitend für die Intuition. Die Intuition muss immer sein, die wachsen exponentiell. Das heißt, Bäume sehen nicht aus wie Dreiecke, sondern Bäume sehen immer im Wesentlichen so aus. Ja, das sollte Ihre Intuition sein. Und dann hat man irgendwie hier, das ist die letzte Zeile, über die wir immer sprechen. Ja, die ist nahezu beliebig lang. Das heißt, wenn wir hier vorne irgendwie 3000 Knoten ganz evaluieren müssen, bis man auf einen ordentlichen Alpha-Wert hier kommt, ja, spielt das nahezu überhaupt kein Klavier für den weiteren Verlauf. Ja, komplexitätsmäßig ist dieser lange Schwanz hier, wo wir keine Wahl mehr haben, ja, der wird dominiert, was auch immer wir hier vorne tun müssen. Und das ist der Grund, warum wir diese Verdoppelung kriegen. Ja, weil komplexitätsmäßig das hier nicht ins Gewicht fällt. Und das macht Alpha-Beta-Pruning so wahnsinnig effizient. Okay, ich glaube, dieses hier, exponentielles Wachstum, ist etwas, was sich fast keiner vorstellen kann. Ja, deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum so viele Leute AfD wählen, weil sie sowas wie, die Wirtschaft oder sowas nicht wirklich verstehen, ja, und sagen, ja, früher war doch alles besser, da kostete die Kugel Eis 10 Pfennig, ja, und heute kostet es 1,20 Euro, ja, oder so etwas. Sie sehen nicht, dass man immer, also, weil die Leute keine Exponentialfunktionen verstehen. Und das ist das genau das, warum in gewisser Weise die Bäumchen, die ich hier anzeichne, so furchtbar falsch sind, in gewisser Weise. Wenn Sie verstehen wollen, eine Intuition dafür haben wollen, was hier tatsächlich passiert, müssen Sie sich dieses hier vorstellen. Ja? Und im nächsten drei Schritten sieht dieser Baum so aus, dass er vom Bamberg bis nach Nürnberg läuft. Ja? Das ist exponentielles Wachstum. Gut. Alpha-Beta-Pruning. Genau. Alpha-Beta-Pruning, und das ist der gleiche Grund, warum auch Alpha-Beta-Pruning letztlich als systematisches Verfahren nicht helfen wird. Ja? Weil die Bäume so aussehen. Selbst wenn wir sie doppelt so tief durchsuchen können, sehen sie im Prinzip immer noch so aus. Manchmal, wenn sozusagen der Gesamtbaum nur so tief ist und wir uns aus irgendeinem Grunde für diesen Pfad entscheiden und dann nochmal so einen Baum drunter setzen und so weiter und dann nochmal, sagen wir mal, dann kommen wir damit in praktischen Fällen, in einem praktischen Fall wie zum Beispiel Schach, kommen wir da eine ganze Weile mit hin. Aber sozusagen im allgemeinen Fall, oder aber wenn wie bei Go der Baum irgendwie so tief ist, kommen wir damit nicht durch. Das Wichtige an all diesen Dingen ist immer sozusagen das Richtungsgefühl. Wenn wir Menschen schlagen wollen, die ein sehr gutes Richtungsgefühl haben, werden wir ganze Menge tun müssen an unseren Algorithmen. Und das ist sozusagen der Ausflug, den ich da gemacht habe in die Monte Carlo Suche, der dann hinterher letztlich bei Go erfolgreich war. Ist das, was zum Erfolg führt, nämlich das ist unsystematische Suche. Wir Menschen suchen auch nicht alles systematisch durch. Wir haben ein sehr gutes Richtunggefühl und suchen dann unsystematisch durch. Und wenn das Richtungsgefühl gut genug ist, dann kann man damit sehr viel reißen. Ja, und wenn wir damit konkurrieren wollen, als in unserem Programm, dann müssen wir etwas Ähnliches machen. Und das ist, was Monte Carlo Suche macht, nämlich wir suchen unsystematisch. Im Prinzip sagen diese Bäumchen, sagen es uns ganz gut, die Idee ist, dass wir statt in die Breite zu gehen, dass wir unsystematisch bis in die Tiefe suchen und versuchen, über die Verteilung der Chancen auf der Ebene der Blätter des Suchraums, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass dies hier richtig, richtig, richtig weit weitergeht, ja? Viel zu groß, als dass wir es wirklich systematisch absuchen könnten. Ja, das geht. Diese Linie, müssen Sie sich vorstellen, geht irgendwie bis nach Neuseeland und kommt dann wieder und wickelt sich irgendwie 10.000 Mal um die Erde. So ungefähr die Größenordnung sind das, um sich das vorzustellen. Da reicht es aber unter Umständen aus, wenn wir einfach unsystematisch irgendwo eine Information über die Verteilung der Nützlichkeiten der Blätter kriegen. Und das macht Monte Carlo Sampling, nämlich wir marschieren einfach runter bis zu den Blättern. Die sind ja nicht weit entfernt, ja, und sammeln einfach Daten, indem wir einfach eine Expansion nach der anderen durchgehen, bis wir dann irgendwie die Verteilungen haben. Und dann wissen wir irgendwie schon etwas über die Blätter. Natürlich wird das nicht vollständiges Wissen sein. Ja? Und anhand dieses unvollständigen Wissens entscheiden wir uns. Okay? Das ist die Idee da dran. Ja, wir machen einfach ein Sampling, kriegen dadurch Verteilungen und den Verteilungen glauben wir erstmal. Und da gibt es eben von diesem Algorithmus, anderer Ansatz, anderer Algorithmus, gibt es zwei Varianten. Es gibt einmal das Sampling, das ist sozusagen ein Drop-in-Replacement für eine Evaluationsfunktion, anstatt dass wir irgendetwas durch, sagen wir mal, menschliche Einsichten oder durch Betrug, wie wir das gemacht haben bei den Heuristiken, rauskriegen, werden wir das einfach, haben wir hier eine Evaluationsfunktion durch Sampling gekriegt. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man einfach Baumsuche macht, direkt mit dem Sampling zusammen. Und da ist es dann so, dass man sampled und sich aber auch zwischendurch im Baum, den man so teilweise aufgebaut hat, gleich die Sampling-Ergebnisse mitmerkt, sodass man gleich eine Baumsuche hat. Ja, und dann passiert das Offensichtliche, dass wir immer mehr Informationen über den Baum kriegen und dann uns irgendwann in dem Baum entscheiden. Ja, aber wir müssen kein, selbst wenn wir uns jetzt hier entscheiden, ja, haben wir schon Informationen über das Sampling, über das vergangene Sampling uns gemerkt und haben dadurch, müssen wir viele Sachen nicht nochmal machen. Ja? Bei dem Sampling, bei dem reinen Sampling-basierten Methoden, samplet man einfach immer nochmal. Und hier merkt man sich was. Das gibt einen gewissen Trade-off natürlich. Ne? Wenn man immer wieder samplet, braucht man weniger Platz. Und hier merkt man sich ein bisschen mehr und hat dadurch eine gewisse Geschwindigkeitsersparnis und vielleicht auch einen besseren, bessere Suchsteuerung. Dieses zweite ist, was die AlphaGo-Leute gemacht haben. Nur, dass die sich nicht darauf verlassen haben, nur auf das Sampling. Ja, die haben das gekreuzt mit verschiedensten Evaluationsfunktionen, die sie dann durch Maschinenlernen-Techniken, die wir im nächsten Semester uns angucken werden, die sie dann dadurch erhalten. Ja, also sie haben Expertenwissen benutzt. Genau. Sie haben einerseits, also sie haben zwei Arten von Maschinenlernen gemacht. Sie haben einmal versucht, menschliches Wissen zu approximieren. Ja, sie haben also erfahrene Go-Spieler befragt, was würdest du jetzt machen? Und haben diese Antworten letztlich dem neuronalen Netzwerk zu fressen vorgegeben, sodass die neuronalen Netzwerke, die sind ja immer ganz gut, neuronale Netzwerke sind ja im Prinzip, kann man sich vorstellen, als Blackbox-Maschinen, die man trainiert mit Input-Output-Werten und dann versuchen die, die irgendwie zu kopieren, beziehungsweise auf neuen, Inputs verwandte Outputs zu geben. Das heißt, in diesem Fall versucht das maschinelle Netzwerk menschliches Expertenwissen zu lernen und auch anzuwenden. Und dann gibt es eben noch einen zweiten Satz von neuronalen Netzwerken, die im Wesentlichen dadurch trainiert wird, dass das System gegen sich selbst und gegen andere Systeme spielt. Das heißt, da kriegt man eine andere Form von Wissen. Und das gibt einem, und da steckt jetzt die Cleverness dieses Ansatzes drin, dass man natürlich versucht, die richtigen Dinge zu lernen. Ja, und da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, aus zwei Gründen. Erstens haben wir nicht die Zeit, aus drei Gründen. Zweitens haben Sie nicht das Vorwissen und drittens weiß ich es auch nicht. Ja, also das ist, ich habe es mir nicht so genau angeguckt, ich habe mir relativ anders. Es gibt ein schönes Papier, dieses, was ich da oben zitiere, von diesem Jahr, wo Sie das einigermaßen erklären. Wenn man in die Details absteigen will, muss man deutlich mehr wissen. Aber im Wesentlichen ist es so, dass wir Monte Carlo Baumsuchen machen und dass wir an entscheidenden Stellen die neuronalen Netzwerke fragen als Orakel, als Evaluationsfunktionen, als Funktionen, die mir das Sampling steuern, und auch als Funktionen, die mir sagen, naja, jetzt habe ich hier so ein bisschen Baum aufgebaut. Ja? Oder auf gut Deutsch, ich habe nachgedacht. Wann soll ich denn mal was machen? Ja, man hat ja immer die Frage, wie lange denke ich noch ein bisschen nach oder entscheide ich mich für irgendetwas? Und diese Frage ist natürlich nicht a priori klar, wie man die beantwortet. Und wenn es nicht a priori klar ist, also wir haben keine vernünftige Theorie dazu, dann kann man sagen, okay, entweder ich entscheide das, sagen wir mal ingenieursmäßig und sage, ja, zack, wir warten eine Sekunde und dann wird agiert für irgendeinen Wert von einer Sekunde. Ja. Oder aber man kann sowas machen, wie dass man ein neuronales Netzwerk versucht, das lernen zu lassen. Und für solche Sachen setzen die AlphaGo-Leute die neuronalen Netzwerke aus. Wir haben also einmal diese Policy Networks und die Value Networks. Die Value Networks, bewerten letztlich, welche Werte gut sind. Das heißt, die steuern sozusagen das Sampling und so weiter. Und diese Rollout Policies, steuern solche Fragen wie, wann agiere ich und wann denke ich noch weiter nach? Oder auch in welche Richtung geht das Ganze? Ja. Und hier wird das nochmal mit Beispielen in Go durchgespielt, aber ich habe leider immer noch keine ordentlichen Bilder basteln können und deswegen werden wir uns das jetzt mal sparen. Es ist ganz lustig, dieses Papier zu lesen. Das würde ich Ihnen ans Herz legen. Das ist sozusagen, wo der Stand der Forschung jetzt ist. Übrigens, vor etwa einer Woche haben die AlphaGo-Leute angekündigt, dass sie als nächstes Spiel sich StarCraft 2 vornehmen. Was mich so ein bisschen wundert, denn StarCraft 2 ist ja sehr stark auch, ich will mal sagen, da kommt es sehr auf Geschwindigkeit an und da müsste eigentlich, das müsste eigentlich relativ einfach sein, weil viele, viele Klicks pro Sekunde, da stoßen wir Menschen an Grenzen, aber Computer nicht unbedingt. Das ist sollten, aber gut. Das zeigt wahrscheinlich nur, wie wenig ich von der Sache wirklich verstehe. Ich bin mal gespannt, was da passieren wird. Gut, so. Gibt es hierzu irgendwelche Fragen? Gut. Ja, also nochmal vom inneren Auge. Die Schritte waren einfach erstmal die Verallgemeinerung der Suche auf Minimax, dann Evaluationsfunktionen, die man braucht, weil man Minimax nicht bis runter treiben kann, aus genau diesem Grunde. Dann Alpha, Beta, was es uns erlaubt, das Ganze um Faktor 2 in der Tiefe zu erweitern, was ein ziemlich big deal ist bei exponentiell wachsenden Bäumen. Und Monte Carlo, Baumsuche als ein, als eine Alternative. Gut, so. Und sowas Ähnliches steht auch, bis auf diese Monte Carlo-Geschichten und AlphaGo, steht auch in dem Russell-Norvig-Buch drin. Da können Sie es auch nochmal alternativ nachlesen. Gut, damit, ja, jetzt haben wir Suche gemacht. Und Suche ist im Wesentlichen dadurch charakterisiert, dass wir eine Abstraktion gemacht haben, nämlich die Abstraktion der Zustände. Sie erinnern sich, dass wir für die Suche haben wir gesagt, was ist ein Suchproblem? Ein Suchproblem ist einfach, wir haben eine Menge von Zuständen, davon gibt es Initiale und Terminale, und dann gibt es Operatoren, und die Operatoren führen Zustände in Zustände über. Ja? Und was man sich da klar machen muss, ist, dass das eine massive Abstraktion ist. Ja? Ein Zustand ist in gewisser Weise eine kleine Kiste, schwarze Kiste, Blackbox, in die wir nicht reingucken können. Das heißt, wir haben atomare Zustände, und was wir nicht haben, ist eine Beschreibung der Zustände. Wir können also nicht die innere Struktur der Zustände ausnutzen, weil wir über sie nichts wissen. Das ist jetzt die nächste Sache, die wir aufgeben, indem wir diese Constraint Satisfaction Probleme angucken. Und die Innovation hier ist wirklich, dass wir Zustände haben, die sich intern beschreiben lassen. Ja, was sind die Probleme, die man damit lösen kann? Sowas, das ist ganz typisch, das sind so auch eben Konfigurationsprobleme. Ja. Da haben wir solche Dinge, wer spielt gegen wen, wann, wo. Ja. Und da gibt es Regeln für. Und dann am Ende kriegt man so einen Kalender raus. Ja. Ähnliche Dinge ist die Planung der Vorlesungszeiten und oder Termine, Vorlesungssäle, alle sowas. Ja, da gibt es auch sehr viele Regeln zu. Da gibt es die Regel, dass man den Studenten ermöglichen möchte, alle Pflichtvorlesungen auch tatsächlich zu belegen. Also es wäre eine ganz doofe Idee, wenn man alle Pflichtvorlesungen morgen montags von 10 bis 12 machte, denn dann kann man immer nur eine machen und solche Dinge. Ja? Und es gibt da Systeme, die einem bei sowas helfen. Und das Resultat ist dann hoffentlich gut, in der Realität nicht immer. Sowas. Und die Innovation, wie gesagt, ist, dass wir jetzt in einen Bereich vorstoßen, wo wir Zustände beschreiben, anfangen. Und eine wichtige Klasse von Problemen zeichnet sich dadurch aus, dass man in jedem Zustand eine Menge von Variablen hat, die dann Werte bekommen. Ja? Jede Variable hat irgendwie einen Wertebereich, und dann hat man die sogenannten Constraints, und das sind einfach Regeln, was erlaubt ist in diesen Werten. Ja? Hier zum Beispiel haben wir als Variablen sowas wie, wo ist das Ganze, wann ist das Spiel, und dann gibt es da, und die Constraints sind so etwas wie, dass Je zwei Mannschaften müssen zweimal gegeneinander spielen in einem Jahr. Und das eine muss ein Heimspiel sein und das andere muss ein Auswärtsspiel sein. Ja, also das heißt, sie spielen an beiden Orten und so weiter. Und da gibt es noch, jede Menge mehr Regeln, die ich alle nicht im Detail weiß, die mich auch wirklich im Detail nicht interessieren. Aber Sie können sich vorstellen, dass es da Regeln gibt und die kann man sich alle aufschreiben. Und die kann man vor allen Dingen aufschreiben in Termini von Variablen. Nämlich in Termini von wann, wo, wer gegen wen. Und wenn man weiß, wann, wo und wer gegen wen, dann hat man auch einen solchen Kalender. Okay? Also wir haben Zustände, die nicht mehr Blackbox sind, sondern Whitebox. Und wir haben im Wesentlichen eine allgemeine Beschreibungssprache für Zustände und die erlaubt es uns dann auch eben schlauere Suchverfahren zu basteln. Okay, gucken wir uns mal eine ganze Menge Beispiele an. Sudoku, kennen Sie alle? Ja, also was sind die Variablen? Die Variablen sind hier die Inhalte jeder einzelnen Zelle. Das heißt, also hier hätten wir, wie ist das, 9 mal 9, 81 Variablen. Und jede hat einen Wertebereich. In diesem Fall ist der Wertebereich immer gleich, nämlich die Zahlen von 1 bis 9. Und was sind die Constraints? Ja, die Constraints sind, dass jede Zahl in jeder Diagonale, in jeder Spalte, in jeder Zeile dieser kleinen Dinger genau einmal vorkommen darf. Und dann gibt es noch weitere Regeln. Hier drüber. Okay? Und natürlich, das ist ein Suchproblem. Ja, wir könnten einfach sagen, okay, wir haben Zustände. Jede Verteilung ist ein Zustand und dann könnten wir darauf Iterative Deepening Suche machen. Wunderbar. Wenn man das macht, dann kriegt man auf gar keinen Fall die Bundesliga-Tabelle fertig fürs nächste Jahr. Noch nicht mal fürs nächste Universum. Ja, also es dauert einfach lange. Warum? Weil es einfach eine ganze Menge Zustände gibt. Und wir haben gesehen, dass Iterative Deepening oder A-Stern, könnte man ja auch versuchen, wenn man irgendwelche Heuristiken hat, dass das immer noch eine ganze Weile braucht. Der Trick hier ist, dass wir Sachen besser machen können, indem wir die interne Struktur von Zuständen ausnutzen. Dass wir eben in diese Zustände reingucken. Und was es uns erlaubt, das zu tun, ist, dass wir eine Sprache haben, in der wir über Zustände reden können. Und hier, und die Sprache, die wir haben, ist einfach Constraints. Constraints, ich werde das noch ein bisschen genauer definieren, stellen Sie sich vor als Dinge wie, zwei Dinge müssen immer ungleich sein. Ja, also zum Beispiel, wenn man sagt, wenn man hier 9 Variablen hat, ja, von 1 bis 9, dann ist es einfach so, dass man sagt, dieser und dieser muss ungleich sein, dieser und dieser muss ungleich sein, dieser und dieser, dieser und dieser, dieser und dieser und so weiter. Ja? Man schreibt da eine ganze Menge Gleichungen und Ungleichungen, auf die man erfüllt haben will. Und das sind die Constraints. Ich habe die hier jetzt einfach mal, weil ich mich noch nicht auf eine Sprache festlegen will, habe ich die einfach mal so auf Englisch aufgeschrieben. Ja, Sie kennen das alles. Ja. Was man aber machen will, wofür das letztlich hier steht, ist für Gleichheits- und Ungleichheitsconstraints die wir einfach aufsammeln. Und dann wollen wir uns Suchverfahren uns angucken, die ist die interne Struktur, nämlich gerade die Constraints und die Wertebereiche, ausnutzen, um schneller Fortschritte zu machen als man das eigentlich per Suche mit atomaren Zuständen erwarten dürfte. Ja. Sowas wie die Fußball-Bundesliga-Tabelle, die kriegt ein vernünftiges Constraint Satisfaction-System in Millisekunden raus. Ja, das geht so. Okay, Sudoku auch. Alles kein großes Problem. Ich werde sehr häufig das Problem der des Kartenfärbens verwenden. Sie wissen sicherlich alle, dass man allgemein beliebige Karten mit vier Farben ausmalen kann. Ja, das ist einer der großen Erfolge der Mathematik. In den, ich glaube, 70er Jahren war das, wo die bewiesen haben, dass vier Farben immer reicht. Wir werden hier das Drei-Farben-Problem lösen und nicht für beliebige Karten, sondern nur für die Karten der Bundesländer. Ich glaube, es heißt Territories von Australien. Ja, wir haben hier Western Australia offensichtlich, Northern, Southern, das funktioniert alles, und dann hier im Osten haben wir Queensland, New South Wales und Victoria und dann natürlich Tasmanien. Ja. Und was wir gerne hätten, ist eine Einfärbung hier, sodass keine aneinander grenzenden Territorien dieselbe Farbe kriegen. Okay? Mit vieren geht's immer. Wie wir hier sehen, in Australien geht's sogar mit drei. Das werden wir jetzt als Beispiel nehmen, weil man das immer ganz gut erkennen kann. Ja, das heißt, deswegen würde ich Sie bitten, für die Vorlesung sich die Territorien ein wenig einzuprägen, weil wir werden immer wieder darüber reden müssen, was geben wir denn New South Wales für eine Farbe? Ja? Und ist es besser, sich erst um Queensland zu kümmern oder erst um Tasmania zu kümmern? Okay? Gut. Ja, gucken wir uns nochmal die Bundesliga an. Ja, wir haben die Variablen, sind A gegen B. Für jede Paarung gibt es eine Variable. Ja, und dabei sind A und B Teams, 1 bis 34. Und dann interessieren wir uns dafür, wann und wo das Ganze stattfindet. Ja, dann gibt es solche Constraints wie, dass jedes Team darf nur einmal spielen pro Wochenende. Ja. Also das heißt, wenn A und B nicht das gleiche ist wie C und D, also wenn die gegeneinander spielen, dann muss die Variable eine unterschiedliche Woche geben. Okay. Ja, dann spielen die jeweils in jeder Hälfte genau einmal gegeneinander. Dann kann man aufschreiben, diese Heimspiele und Gastspiele und so weiter. Dann gibt es sowas, solche Constraints offensichtlich, dass man die guten Mannschaften vom letzten Jahr relativ spät spielen lässt und so weiter und so fort. Und es gibt noch ein paar mehr Regeln und das soll jetzt auch nur stellvertretend für diese Art von Problemen sein. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man tatsächlich alle diese Regeln in Form von Constraints aufschreiben. Das hat zwei Vorteile. Einerseits, wenn wir es vergleichen zu zustandsbasierten System. Sonst müssten wir die ganzen Zustände aufschreiben. Ja? Und das heißt, wir müssten irgendwie einen riesen Fundus von Zuständen, haben, in die wir alle, die jeder einen Namen kriegen, ja, und wo wir diese Regeln reinkodieren können. Ja, das ist anders, als wenn wir uns die Zustände der Karte von Rumänien angucken. Ja, hier müssen wir die Zustände erst mühsam generieren. Und es ist viel einfacher, wenn wir sie so beschreiben können als Variable. Als Variablezuweisung. Ja. Was kann man machen, ja, wenn man so ganz naiv dran geht? Ja, dann kann man Bundesliga sich vorstellen als ein Programm, kann man schreiben. Das hat irgendwie 360 ineinander verschachtelte Vorschleifen und dann kann man das, dann kann man das alles abarbeiten. Das ist sozusagen die naive Art, das zu machen. Und das läuft relativ lange. Man könnte aber auch einfach sagen, man könnte auch einfach sagen, gut, wir gucken uns alle Permutationen an und machen einfach Generate und Test und so weiter, wo man einfach guckt, ob für jede dieser Permutationen die Bundesliga-Regeln erfüllt sind. Ja? Auch eine gute Art, das zu machen, wenn man genug Zeit hat. Ja, man kann aber auch die innere Struktur der Zustände ausnutzen und eine einfache Backtracking-Suche darüber laufen lassen, sodass man immer eine Variable nach der, anderen zuweist. Und dann die Constraints nimmt, um rauszusortieren, welche schon mal gleich irgendein Constraint, bevor sie ganz fertig sind, verletzen. Und die braucht man nicht mehr weiter zu behandeln. Wenn man das macht, kriegt man sowas wie eine Minute. Und wenn man dann noch ein paar, andere clevere Dinge macht, die wir uns wahrscheinlich mit Sicherheit kommende Woche angucken werden, dann kriegt man das in Millisekunden hin. Solche Fragen wie wer, wann, wo gab es in Firmen wie der Deutschen Bahn oder sowas, gab es ganze Abteilungen für, wo die Leute im Wesentlichen mit ganz viel Erfahrung sich überlegt haben, naja, es wäre doch gut, wenn wir dieses Schiff da hätten und das Schiff hier, also nicht bei der Bahn, aber und bei der Bahn, wo die Züge sind und also einen neuen Fahrplan fürs nächste Jahr zu machen, hat ungefähr so lange gedauert wie das ganze Jahr. Ja, die haben eine große Abteilung, so 50 Leute. Und sich nur damit beschäftigt, den Fahrplan zu machen fürs nächste Jahr und dann Hand zu optimieren. Und heutzutage, wenn Sie so ein, lässt sich das sehr gut machen. Es gibt Open-Source-Systeme, wie zum Beispiel Minion, ist ganz nett. Da kann man das Problem einfach hinschreiben, Constraints einfach hinschreiben, drückt auf den Knopf und weniger als einer Sekunde hat man eine vollständige Lösung. Ja, und natürlich, viele Software-Systeme haben intern irgendwie so eine Art Minion, deswegen auch der Name, haben die eingebaut, sodass gewisse Probleme, die man lösen will, dass man letztlich die dann als Constraint Satisfaction Problem hinschreiben kann. Das macht man automatisch. Dann schmeißt man sowas wie Minion an, kriegt eine Lösung und die kann man dann weiterfahren. Also es ist eine gute Idee, wenn Sie mal mit sowas spielen. Wir werden das sicherlich unterstützen durch Hausaufgaben in dieser Richtung. Und es tut mir leid, ich habe hier, das Zitat ist da, aber ich habe es nicht oft genug BibTeX laufen lassen. Gut. Das Ganze mit diesen Constraints hat... Aha, Pause. Ich sage den Satz trotzdem zu Ende. Das Ganze angefangen hat, zu verstehen, hat ein Mensch namens David Waltz, der interessierte sich dafür, wie kann man solche Dinger hier verstehen. Ja? Und Sie wissen ja, dass man, also hier gerade bei diesem hier ist es, da gibt es ja so einen changierenden Effekt. Ja, das könnte sozusagen ein Würfel sein mit einem rausgebissenen Würfel. Es könnte aber auch irgendwie ein Würfel mit einem Erker sein. Ja? Und die Frage ist immer, wie sieht das Volumen aus? Ja, ist diese Ecke hier, und das ist gerade, ist die vorne oder hinten? Da stellt sich als ein erstaunlich schwieriges Problem heraus, wenn man nicht sowas wie Constraint Satisfaction kann. Und im Wesentlichen hat Waltz irgendwann in den 70ern, und das war eine absolute Großtat, hat er Constraint Satisfaction genau dafür erfunden. Und deswegen möchte ich das einfach ein bisschen diskutieren, wie das geht. Nach der Pause. Machen wir mal weiter. Wie gesagt, Waltz. Einfach als ein Beispiel, wo es nicht ganz so offensichtlich ist, dass es was mit Constraint Satisfaction zu tun hat. Jemand eine Idee, wo hier die Constraints sind? Ja? Nein, das sieht man schon an diesen Beispiel, die sind ja nicht sehr gut fluchtig, ne? Nee. Also, was man eigentlich will, ist, dass man rauskriegen will, ob die Dinger konvex oder konkav sind, ne? Und was man sich überlegen kann, ist Folgendes. Ja, wenn dieses Ding, dieser Punkt hier, konvex ist, also guckt raus, dann muss der Punkt auch irgendwie speziell sein. Ja? Das heißt, jede Linie determiniert andere Linien. Und da kann man dann schon sehen, dass man auf ein Constraint-Problem kommt. Ja? Was man dann hat, ist, dass es nicht der Fall ist. Also wir haben diese ganzen Punkte, ja, überall wo ein Knick oder eine Abzweigung oder so etwas drin ist. Da hat man ja die Möglichkeit raus oder runter, also rein oder raus. Und man muss dann, und statt dass man die volle kombinatorische Kombination hat, hat man Punkte, die durch eine Linie verbunden sind, beschränken die Möglichkeiten des jeweils anderen. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, wir machen alle Permutationen, so wie bei der Bundesliga. Das war eine doofe Idee. Und man könnte auch auf die Idee kommen und zu sagen, Gott, jetzt entscheiden wir uns mal hier, ja. Ich glaube, dieser Punkt guckt raus. Und dann kann man sich vorstellen, dass man sich so die Beschränkungen dann ausbreiten lässt. Ja? Wenn es hier rausguckt, ja, dann muss dieser hier Punkt auch draußen sein. Dieser hier muss konkav sein und so weiter und so fort. Ja? Und dann kann man so diese Beschränkungen sich ausbreiten lassen. Und das ist im Prinzip genau das, was Tiefensuche mit Backtracking macht. Ja? Wie machen wir das? Ja, was wir machen, ist, dass wir die Kanten labeln. Ja? Hierbei ist es relativ einfach. Ja? Man stellt sich vor, also für mich sieht es deutlich so aus, als ob diese Ecke vorne sei. Deswegen sind die Kanten kommen auch raus, deswegen label ich sie mit Plussen. Ja. Dann, hier gibt es keine negativen Kanten. Und dann muss man noch den Rand der ganzen Geschichte, den muss man eine Orientierung geben, stellt sich heraus. Das ist die schlauste Art, das zu machen. Ja. Was die Orientierung gibt einem raus, gibt einem dann vor, wie diese Kanten sich verhalten. für den Hintergrund. Das ist noch ein spezieller Fall. Okay? Und deswegen, ja, das ist also im Wesentlichen, wenn man diesen Pfad hat mit der Orientierung, dann ist es immer, dann gibt es eine rechte Plastikanten und der rechte Teil ist immer im Körper drin und der linke Teil ist Hintergrund. Und im Wesentlichen, was man macht, ja, dass man für eine gewisse Menge von Objekten, ja, also welche, die im Wesentlichen so aussehen, wie man sich das vorstellt, also die haben keine Schatten, die haben keine Risse, ja, wenn man so einen Riss hätte, der irgendwie so da halbwegs reingeht oder irgendwelche Risse dadurch geben, dann funktioniert das Verfahren auch, wenn man Risse und Schatten und all so einen Krempel hat, die man natürlich in der realen Welt hat, dann funktioniert das Verfahren halt nicht mehr. Ja, aber diese Labelings, diese Kantenlabelings für solche Dinge sind im Übrigen, sind das, was wir in diesem Problem jetzt rauskriegen wollen. Ja, und wir haben hier kann man sich vorstellen, dass man eben auch sowohl konvex als auch konkave Labelings, konsistente Labelings haben sollte, ja, weil tatsächlich gibt es in beiden Fällen gibt es einen vernünftigen Körper. Ja, man kann sich vorstellen, dass für Vision-Programme, also wenn es darum geht, irgendwie Szenen zu erkennen, dass man solche Probleme lösen will. Und man will solche Probleme schnell lösen. Ja? Wir machen das im Millisekundenbereich. Ja, wir haben zum Teil eben sowas, die Basissoftware, sowas wie Linienerkenner oder sowas, sind bei uns in der Retina schon implementiert. Ja, das heißt, wir machen ähnliche Dinge. Und wir kriegen auch konsistente, ob das nur Labelings sind oder nicht, Repräsentationen raus. Und wir sehen auch durch diese ganzen Vexierbilder und so etwas, dass wir auch die gleichen Schwierigkeiten haben. Ja, dass wir können dieses hier als rein und raus sehen. Ja, das heißt, wir rechnen ähnlich. Das heißt, wir haben diese Labelings und man kann sich dann, wenn man sich hinsetzt, kann man rauskriegen, dass es nur 18 verschiedene korrekte Zusammenführungen gibt. Ja, es gibt also verschiedene Ecken, diese 6. Ja, es gibt Y-Ecken, das sind 5. Es gibt 4 Ts. Und wie man das nennt, weiß ich nicht. Und so weiter. Und das sind letztlich alle, die es geben kann. Und das zeigt uns, ja, wenn ich jetzt hier 2 solche Biester aneinander setzen habe, dann kann ich dieses hier zusammensetzen mit dem, das funktioniert, aber mit den beiden anderen nicht. Weil die Labelings an beiden Seiten einer Zeile, einer Linie, müssen gleich sein. Okay? Und das ist im Wesentlichen, wenn man dieses hier rausgekriegt hat, was natürlich empirisch Arbeit ist, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viele von diesen Bildchen sich David Walls hat angucken müssen, bis er irgendwann mal darauf kam, dass es nur 18 gab. Und wenn man diese Analyse einmal gemacht hat, dann kann man die sofort als Constraints aufschreiben und dann kann man anfangen, interessante Dinger zu basteln. Also dieses hier sind die, also zu erkennen, das ist eine Sache, das sind so Sachen, die Waltz selber als Beispiele benutzt hat. Ja, und da ist es natürlich schon die Frage, stellen Sie sich mal vor, Sie haben hier lokal die Entscheidung zu treffen, wie ist das hier? Ja? Dann ist die Frage, ist das ein innerer Punkt oder ist das da, kommt da was raus oder so weiter und so fort. Aber insgesamt gibt es dann in diesem Fall, genau global die Lösung, die Sie sicherlich alle sehen. Okay? Und ja, es gibt natürlich auch Figuren, die sind ambig, das heißt, die haben mehrere Möglichkeiten. Ja? Hier kann man sich eben einen Kegelstumpf vorstellen, indem man entweder reinguckt, das heißt, also, reinguckt, hier, da sehen Sie, Sie haben alles konkave Dinger, der ist auch hinten zu, ja, sonst müsste es da diese, also diese Variante ist, dass wir hier haben wir diese Linie vorne, ja, und dann haben wir hier das Ding hinten offen, das heißt, wir haben hier einen Rand zur Umgebung, oder wir haben es hinten zu. Ja, hier gucken wir in einen dreieckigen Mülleimer rein und hier gucken wir durch ein dreieckiges Prisma und dann dual dazu diese Dinger hier. Ja. Hier haben wir, und wenn Sie sich hinreichend, sagen wir mal, das farbig vorstellen, können Sie sich auch alle diese vier, bekommen Sie auch alle diese vier, bei Sprache würde man Lesarten sagen, also Sichtarten, denke ich, ist das Richtige. Okay? Und dann kommt man natürlich sofort auf doofe Gedanken und guckt sich die Figuren von Escher an und so weiter und dann stellt sich heraus, dieses hier kann man konsistent labeln, obwohl man es nicht konsistent labeln sollen dürfte, ja, weil dieses hier können Sie in 3D nicht bauen. Ja. Und dieses hier, was Sie auch in 3D nicht bauen können, ja, hat kein konsistentes Labeling. Das ist schon mal gut. Okay, das sind sozusagen die Grenzen des Waltz-Algorithmus. Das ist nicht eine Grenze des darunterliegenden Constraint Satisfaction Problems. Ja, sondern die Grenze der Analyse, dass es nur die Biester gibt. Okay? Gut. Ja, also, wir haben die Idee, wir haben Zustände. Die Zustände sind beschrieben durch Variablen und Werte. Ja, Variablen und Werte. Variablen können zum Beispiel in der Bundesliga die Paarungen sein mit Wert wann und wo. Und in dem Waltz-Teil, dass jeweils der Eckentyp ein Wert ist, also die Variablen eben, für jede Variable haben wir eine Variable und der Typ der Ecke ist der Wert, ja, wobei man durchaus sich vorstellen kann, dass verschiedene Variablen verschiedene Domänen haben kann. Zum Beispiel, wenn man eine Y-Ecke hat, dann kann man nur die Y-Typen durchgehen und so weiter und so fort. Und dann kriegt man halt eben diese Constraints. Ja. Dabei kann man sich jetzt so ein bisschen angucken, wieder typisieren, was gibt es so. Wenn man eine endliche Domäne hat, also endlich viele Variablen mit d verschiedenen Werten, dann kriegt man natürlich d hoch n Variablenbelegungen darauf und man kann sich überlegen, dass das Ganze NP-vollständig ist, weil man zum Beispiel boolesche Entscheidbarkeit, boolesche Erfüllbarkeit darüber rein kodieren kann. Dann hat man natürlich sowas wie unendliche Domänen, ja, die sind natürlich für viele Sachen sehr viel interessanter, wenn man Integers und Strings oder sowas hat, das benutzt man dann für, wenn es nicht darum geht, Bundesliga, die alles schön endlich ist, zu kodieren, sondern Job-Scheduling und solche Sachen zu machen. Ja, also normalerweise hat man so Abstraktionen, dass man sagt, okay, die Zahl der Tage ist unendlich und dann, damit wir da keine Grenze haben und so weiter und so fort. Ja, und dann braucht man aber irgendwie eine Constraint-Sprache, die solche Sachen machen kann, ja, also wo man sowas sagen kann wie, naja, man fängt einen, dieser Job dauert mindestens 5 Tage, das heißt, man, wenn man, oder höchstens 5 Tage, Entschuldigung, wenn man den Start-Job plus 5 hat, dann, ist Quatsch, Entschuldigung, ich stehe wieder zu nah dran, Sie sehen mehr als ich. Was heißt das? Genau, ich stelle das mal einfach als Frage, was heißt denn dieser Constraint? Stellen Sie sich vor, ja, Sie haben den, es tut mir leid, ich baue gerade mein Haus um, deswegen könnte es sein, dass gewisse Beispiele gehäuft auftreten. Ja. Typische Geschichte ist, wenn man den Verputzer da hat und danach soll der Tapezierer kommen oder man will selber tapezieren, ja, dann braucht man einfach 5 Tage, bis der Putz getrocknet ist. Ja. Sowas würde ich genau so aufschreiben und da man eben nicht eine endliche Anzahl von Tagen hat, würde man unter Umständen einfach sagen, okay, dann machen wir eben arithmetische Constraints und hoffen, dass unser Constraint Solver das kann. Und es stellt sich heraus, dass lineare Constraints lösbar sind. Lineare Constraints, wo man eben keine Quadrate oder Kuben oder alles sowas drin hat. Und dass nicht-lineare Constraints sind häufig auch lösbar, aber die sind unentscheidbar. Zum Teil werden die unterstützt von den Constraints-Solvern und zum Teil eben nicht, weil sie eben unentscheidbar sind. Ja, und dann kann man noch irgendwie, hat man auch noch kontinuierliche Variablen, wo es dann einfach so, immer wenn es um Zeit geht, dann nimmt man an, dass man im Wesentlichen die reellen Zahlen hat. Ja, oder die rationalen Zahlen, weil man sich nicht darauf festlegen will, was die Taktung ist. Und selbst wenn man eine Taktung hätte, wäre es irgendwie die falsche Abstraktion. Da ist es wieder so, dass die linearen Constraints einigermaßen gehen, ja, und dass für nichtlineare Constraints die Sache ganz schrecklich wird, weil es aus fundamentalen Gründen keine optimalen Algorithmen geben kann. Da kommt man dann so in die Klasse der Halteprobleme und so etwas. Okay? Das ist so die ganze Bandbreite dessen, was man machen kann. Was gibt es für Typen von Constraints? Es gibt unäre Constraints, dass man sowas sagen kann, Southern Australia soll nicht grün werden. Ja, das hat nur eine, involviert nur eine Variable. Dann hat man binäre Constraint, sowas wie Southern Australia soll nicht die gleiche Farbe haben wie Western Australia. Warum? Weil die eine Grenze haben gemeinsam, ja, typischerweise. Und dann gibt es noch größere, also Higher Order Constraints, die betrachtet man eigentlich meist nicht, die 3 oder mehr Variablen haben. Ein Beispiel ist sowas, ich bin mir sicher, dass Sie sowas schon mal gesehen haben. Ja, der Student schreibt nach Hause, send more money. Und schreibt das so auf, dass das eine Additionsaufgabe ist. Und dann hat der Vater großes Spaß dran oder die Mutter löst das Problem und schickt genau diese Menge an Geld. Und was ist die Lösung? M ist 1, das ist ganz praktisch. O ist 0, N ist 6, 1600, was? Ja, E ist was? Und so weiter und so fort. Okay? Wenn man sich jetzt hier mal die Constraint anguckt, dann gibt es Ungleichheitsconstraints, ja, dass alle Variablen verschiedene Werte haben sollen. Und dann gibt es sowas wie unäre Constraints, dass die ersten, dass es keine anfänglichen Nullen geben darf. Da sagt man einfach, S ist nicht 0 und M ist nicht 0. Und dann kommen die ganzen Additions-Constraints, sowas wie das 1000 mal S plus 100 mal E plus 10 mal N plus D plus 1000 mal M und so weiter, dass das das ist. Ja, das ist gerade dieses Additions-Constraint. Und wenn man sich das mal anguckt, ist das ein Constraint, was 7, glaube ich, sind es 7, 2, ne, 8 Variablen miteinander in Verbindung setzt. Ja, das ist also kein binäres Constraint. Da steht es 8. Es ist aber so, dass wir Higher-Order-Constraints immer in binäre und unäre Constraints enkodieren können. Und deswegen, also wenn man jetzt ein Constraint für n größer 3 hat, dann kann man letztlich sagen, okay, wir gucken uns ein kleineres Constraint hier an mit einer neuen Variable. Also wenn man neue Variablen spendiert, kann man immer unäre Constraints da dran schachteln. Ja. Man kann die Probleme so massieren, dass wenn man bereit ist, mehr Variablen zu investieren und mehr Constraint-Typen zu investieren, kann man immer die Ordnung runterbringen. Das heißt, wir werden uns für diese Vorlesung auf binäre Constraints beschränken, weil man ja immer alles runterkodieren kann. Allerdings, ganz generell ist es so, dass man dadurch Struktur verliert. Ja? Wenn man ein System hat, was Higher-Order-Constraints verkraften kann, kann man bessere Heuristiken machen. Weil durch diese Runterkodierung nicht nur die Größe der Constraints explodieren kann, sondern eben auch Struktur verloren geht, anhand derer man sich lang hangeln kann. Das werden wir sehen. Wir werden uns die Algorithmen angucken und werden sehen, dass die Frage, wer ist mit wem verbunden und wie viele Constraints hängen an einer Variable und so etwas, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt in der Praxis. Und dass man natürlich durch so etwas, so eine Codierung hier, diese Struktur zum Teil verliert und dadurch Effizienz verliert, sollte relativ klar sein. Ja? Man spart sich Arbeit, man muss immer nur binäre Constraints implementieren, aber man bezahlt auch einen Preis. Gut, also wir werden uns nur binäre Constraint Satisfaction Probleme angucken und das sind solche, bei denen wir nur zweier Constraints haben und da kann man sich natürlich dann vorstellen, dass man so eine Graphstruktur hat. Ja, also hier haben wir die Constraints, einfach binäre Constraints über die Festlands-Territories, nämlich alle die, die eine Grenze haben, dürfen nicht gleich sein. Und da fällt einem sofort was auf. Zum Beispiel, Tasmanien ist unverbunden. Wunderbar. Ja, das können wir gleich ausnutzen. Von einem 7er-Problem sind wir auf ein 6er-Problem runtergekommen und das hilft uns schon sehr. Ja, man bedenke, exponentielles Wachstum. Und wir können Tasmanien sowieso immer frei wählen. Was sind so die Anwendungen? Allgemeine Belegungsprobleme. Wer hält welche Vorlesung? Timetabling, also wann und wo findet irgendetwas statt unter irgendwelchen Constraints, nämlich dass es nur endlich viele Vorlesungssäle gibt, dass die eine gewisse Größe haben, wo man auch reinpassen muss, alle solche Sachen. Hardware-Konfiguration, ja, wie baue ich eine Maschine, dass sie auch das leistet, was sie soll. Tabellenkalkulation ist ein Constraint-Satisfaction-Problem, denn man hat ganz viele Zellen miteinander verbunden und man weiß, diese Zelle ist viermal diese Zelle durch sieben und so weiter und so fort. Ja? Und man muss eine, und das ist, was Spreadsheets machen, eine Belegung finden, die die richtigen Daten gibt. Das macht man nicht mit ganz normalen Constraint-Satisfaction-Problemen, das wäre nicht schnell genug, sondern da gibt es nochmal Spezialprobleme, aber man könnte, kein Problem. Ja, in Fabriken, wann macht man was? Oder wo steht welche Maschine, sodass die Wege optimal sind? Und wenn man sich's überlegt, ja, das ist so, dass wir werden uns im Wesentlichen auf diskrete Probleme wieder stützen, aber sehr viele von diesen Problemen hier haben reellwertige Variablen. Ja, das heißt, die Sachen, die wir hier machen, die alle diskret sind, müssen erweitert werden. Aber das Problem kennen wir ja schon. Ja? Wir lernen hier in dieser Vorlesung nur so die Grundsachen und wenn man es wirklich anwenden will, muss man noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Also, jetzt können wir endlich, wo wir das alles wissen, können wir uns eine formale Definition geben und ich will ein Constraint Network, also ein Constraint Netzwerk, will ich folgendermaßen definieren. Wir haben drei Dinge. Wir haben eine Menge von Variablen, wir haben eine Menge von Domänen und wir haben eine Menge von binären Constraints. Und zwar Variablen ist einfach eine endliche Menge. Wie gesagt, wir wollen nur endliche Probleme uns angucken. Und die Menge der Variablen, diese Anzahl, n, ist einer der kritischen Parameter. Ja? Wenn n zu groß wird, kommen wir in Probleme. Dann hat jede Variable eine Domäne zulässiger Werte. Ja? Ja. Dann wird ja mir schwindelig hier mit der. ja, und dann hat man diese binären Constraints. Und diese binären Constraints sind einfach nur symmetrische Relationen auf den Domänen. Ja? Wir wollen nicht unterscheiden zwischen einem Constraint UV von einem Constraint VU. Daher kommt symmetrisch. Und die Relation sagt einfach, naja, 3,7 ist erlaubt, aber 5,8 nicht. Okay, und wenn Sie sich vorstellen, was haben wir für Constraints bisher gesehen? Binäre Constraints, sondern das typischerweise Gleichheits- und Ungleichheits-Constraints. Zum Beispiel New South Wales darf nicht die gleiche Farbe haben wie Southern Australia. Und so weiter. Ja. Und das sind natürlich alles symmetrische Relationen und das ist, was wir hier annehmen. Ja. Was ist eine Lösung? Das müssen wir auch sagen. Und dafür müssen wir uns im Wesentlichen Belegungen angucken. Und woran wir letztlich interessiert sind, sind Belegungen, also Abbildungen von Variablen, in ihre Wertebereiche, die die Constraints erfüllen. Das ist, woran wir interessiert sind. Ja, wir wollen tatsächlich eine Belegung der Karte von Australien mit Farben haben, so dass alle Constraints, nämlich dass zwei benachbarte Territorien, die eine Grenze, eine gemeinsame Grenze haben, dass die nicht die gleiche Farbe haben. Das sind die Lösungen. Wir werden zwischendurch auch partielle Belegungen brauchen, also das sind einfach partielle Funktionen, deswegen definieren wir das direkt. Wir haben also eine partielle Belegung als eine Abbildung, typischerweise nenne ich die A von Variablen, in das Universum, in sozusagen die Menge aller Werte, das ist einfach die Vereinigung aller Domänen, sodass jede Variable einen Wert in ihrer eigenen Domäne bekommt, das ist die eine Sache. Und das nennen wir ein Assignment oder eine partielle Belegung. Und wir nennen die eine partielle Belegung inkonsistent, wenn sie ein Constraint verletzt und wenn sie nicht inkonsistent ist. Also kein Constraint verletzt, nennen wir sie konsistent. Ja, Beispiele, das leere Assignment. Ist natürlich trivial konsistent, das macht nichts, also verletzt es auch keine Constraints. Und wir haben einen Erweiterungsbegriff für Belegungen, der einfach sagt, naja, ein F ist eine Erweiterung von G, wenn ich F beschränken kann auf den Definitionsbereich von G und dann G bekomme. Also was man sich vorstellen muss, was wir eigentlich auf die Dauer machen wollen, ist, dass wir mit der leeren Belegung anfangen und dann sagen wir, ach, diese Variable gefällt uns doch gut, also zum Beispiel New South Wales gefällt uns doch sehr gut, dann machen wir das mal grün. Und dann schnappen wir uns eine neue Variable und Southern Australia, grün darf ich nicht nehmen, also mache ich das rot. Ja, und so weiter und so fort. Ja, und da mache ich Erweiterung um Erweiterung, und darüber mache ich eine Suche. Okay, das ist, warum wir partielle Belegungen brauchen und warum wir diesen Erweiterungsbegriff brauchen. Wenn wir eine Lösung ist gerade eine totale Belegung, die konsistent ist. Und ein Constraint Satisfaction Problem ist lösbar, nennen wir lösbar, wenn es eine Lösung hat. So, jetzt nach dieser Definition stellt sich auch der Zusammenhang mit Suchproblemen raus. Ja? Wir können hieraus ein Suchproblem machen, wenn wir sagen, alle partiellen Belegungen sind Zustände. Ja? Und die Operatoren sind gerade die Belegungserweiterung. Und da kann man jetzt ein bisschen spielen, ob man sagt, ich erlaube nur Belegungserweiterungen um eine Variable oder um gleich mehrere. Ja, das ist eigentlich egal. Aber das ist genau, warum das Ganze ein Suchproblem ist. Das heißt, wir könnten jetzt einfach Iterative Deepening machen oder A-Stern oder sowas. Fertig ist die Laube. Das ist aber nicht so effizient wie das, was wir jetzt machen werden. Was wir jetzt machen, ist ganz normales Backtracking, ganz normale Backtracking-Suche, die wir aber erweitern um schlaue Heuristiken, die uns das Ganze, die innere Struktur, nämlich dass wir tatsächlich Assignments haben und dass wir Constraints haben, über die wir Reasoning betreiben können, dass wir die, dass wir die, dass wir das ausnutzen und deswegen effizienter werden. Ja? Wie steht es mit der Komplexität? Wenn wir also ein Constraint Network Gamma mit n Variablen haben und alle diese haben Domänen, die höchstens k Elemente haben, dann kann man sich leicht überlegen, ja, dass wir uns, dass wir k hoch n totale Assignments haben und die Suchformulierung ja, ist, dass wir uns, dass wir also die Größe uns der Beschreibung ist gerade n mal k für Variablen und Domänen und wir haben höchstens n Quadrat Constraints, ja, genauer gesagt n Quadrat halbe, weil wir ja diese Symmetrie haben und ja, die Constraints haben höchstens Größe k Quadrat, weil es ja Relationen auf den Domänen sind. Das heißt, man hat irgendwie sowas von der Bauart n Quadrat mal k Quadrat als Komplexität. Ja? Das heißt, wenn wir uns angucken, n mal k, das heißt, wir haben also exponentielle Laufzeiten. Und deswegen ist es nicht erstaunlich, dass wir das ganze NP vollständig ist. NP ist es deswegen, weil also P und NP und sowas, das ist für Sie alles kein Problem, richtig? Oder hat jemand davon noch nicht gehört? Gut, wunderbar. Ja, NP ist einfach, wir können nämlich raten und dann nachprüfen in polynomialer Zeit, ob eine Belegung passt und dass wir NP hart sind, kann man sehen, dass an dem Dreifärbungsproblem für planare Graphen und da sehen wir, dass eines unserer Beispiele war ja gerade Australien und das ist genau ein Dreifärbungsproblem und dadurch kriegt man die NP-Vollständigkeit. Das heißt, wir lösen ein nicht triviales Problem hier. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen möchte. Gut. Nächste Woche machen wir zwei Dinge. Was wir machen, ist, wir gucken uns einmal Constraint Satisfaction als Suche an, als heuristische Suche, gucken uns ein paar Heuristiken an. Und das gibt uns schon mal eine ganze Menge an Beschleunigungen. Und die zweite Sache, die wir machen werden, ist, dass wir etwas machen, was Constraint Propagation heißt. Das heißt, das ist das, was uns eigentlich so sehr dabei hilft, nämlich, dass man sich eine Menge von Constraints angucken kann und dass man die Beschreibung in der Beschreibungssprache verschärfen kann, indem man neue Constraints hinzufügt, die Menge der Lösungen nicht ändert. Das heißt, bevor man anfängt zu suchen, denkt man über das Problem nach und reformuliert das Problem in ein einfacher zu durchsuchendes Problem. Und das wird sehr große Verbesserungen geben. Und das ist auch das erste Beispiel dessen, dass wir so etwas wie Inferenz in unsere Löseragenten aufnehmen. Okay, aber erst nächste Woche.